Gute strategische Kommunikation ist nachhaltig. Du kannst es dann in jedem Gespräch anwenden. Du kannst es mit einem zukünftigen Mitarbeiterinnen anwenden. Du kannst es überall, im Fernsehinterview oder so. Du kannst immer deine Botschaften senden.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: strategische Kommunikation als Schlüsselfertigkeit zum Unternehmenserfolg mit Kommunikationsexperte Frank Asmus. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Herzlich willkommen im Podcast von fürgründer.de. Wir alle kommunizieren mit unseren Kunden, Mitarbeitenden, Geschäftspartnern oder Investoren. Dabei ist schlechte Kommunikation eine der häufigsten Ursachen dafür, warum wir unsere Ziele nicht erreichen. Wie wir Kommunikation vorbereiten bzw. strategisch angehen und erfolgreich umsetzen, bespreche ich mit Frank Asmus. Frank ist der Experte für strategische Kommunikation und ein Top-Keynote-Speaker. Er hat unter anderem Apple beraten, Coach, Konzernvorstände, Geschäftsführer, Unternehmer, aber auch Olympiasieger. Zudem ist er Regisseur und bringt damit alles mit, was es für die Umsetzung von wirkungsvoller Kommunikation braucht. Hallo Frank, ganz vielen Dank, dass du die Zeit für uns nimmst.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Frank, strategische Kommunikation, was verbirgt sich dahinter aus deiner Sicht?
Das ist eigentlich relativ einfach. Also die Kommunikation an sich ist ja ein Schlüssel zum Erfolg, vielleicht sogar zur Erfüllung in vielen Bereichen. Ne? Ob es privat ist, ob es die Kommunikation mit dir selber ist oder eben die Kommunikation eines Unternehmens hin zu Kunden, zu Mitarbeitern und so weiter und so fort. Und die strategische Kommunikation ist nichts anderes als die zielgerichtete, vorbereitete Kommunikation. Das heißt, normalerweise in einen Pitch gehst du nicht unvorbereitet, ich nehme nicht an, ja, René. Und bei der NOAH-Konferenz auf eine große Bühne würde ich dir auch nicht raten, unvorbereitet reinzugehen. Und genau das mache ich. Ne? Also von der wieder der Keynote-Coach in Europa als Keynote, aber eben auch, wenn Unternehmen oder die Produkte und Dienstleistungen kommuniziert, dann geht es um strategische Kommunikation.
Mhm. Du hast einen Punkt ja schon genannt. Es ist zielgerichtet und es ist vor allen Dingen die Vorbereitung.
Genau.
Daraus ergibt sich auch schon, was das Problem sein kann natürlich bei vielen, die das nicht tun. Aber vielleicht illustrierst du das einfach nochmal, wenn man da eben nicht so rangeht, wie wir es nachher besprechen können. Also was ist das Problem, was sich daraus ergibt?
Das Problem ist, dass du zum Beispiel den Pitch nicht gewinnst. Als Beispiel, ob es jetzt ein Startup ist oder eben eine Vertriebspräsentation. Du gewinnst den Kunden eventuell nicht. Als Vorstand, Unternehmerin oder eben auch Geschäftsführerin erreichst du vielleicht deine Mitarbeiter nicht, gewinnst nicht deine Kunden oder vielleicht auch die Weltöffentlichkeit. Ne? Das kann natürlich fatale Gründe Auswirkungen haben. Nehmen wir mal den härtesten Fall, Krisenkommunikation. Wenn ein Flugzeug abstürzt und du kannst nachher alle Prozesse gewinnen, aber alles verlieren, wenn du schlecht kommunizierst. Ne? Wir hatten ja mal so einen Bundespräsidenten, der hat alle Prozesse gewonnen, weil er sich voll auf die Anwälte eingeschossen hat. Das ist auch wichtig. Aber auf der anderen Seite hat er extrem schlecht strategisch kommuniziert, hat sein Amt verloren, hat seine Frau verloren und seine Reputation. Also das Problem ist, du erreichst nicht deine Ziele, wenn du schlecht kommunizierst.
Ja, dann gehen wir es an, wie wir quasi strategisch gut kommunizieren. Womit fange ich an? Was ist die Basis, um das umzusetzen? Wo wir uns dann, natürlich ist das auch nicht etwas, was von heute auf morgen funktioniert, aber wo fange ich erstmal an? Wo lege ich die Basis dafür?
Gute Frage. Egal, was es ist, ich sage ja immer, wirksamer strategischer Kommunikation geht Selbstklärung voraus. Was heißt es? Ich sehe oft, zum Beispiel im politischen Bereich, nur mal als Beispiel, dass sich Politikerinnen und Politiker bemühen um Rhetorik, aber noch gar nicht selbst geklärt sind, wofür sie wirklich stehen, und zwar authentisch stehen und was sie vorhaben. Das heißt, nehmen wir mal zum Beispiel die FDP. Wenn du rhetorisch sehr gut sprichst, dann gewinnst du die Peer Group, die feiern dich, aber du gewinnst nicht neue Menschen hinzu. Und man muss sich vorstellen, die FDP stand eigentlich mal für Freiheit oder Liberalität und Wirtschaftskompetenz. Und wenn die sich auf diese DNA konzentrieren würden und damit Botschaften verbinden würden, in der viertgrößten Wirtschaft der Welt, dann müssten sie sich um die 5% keine Sorgen machen. Das heißt, nochmal, Authentizität ist wichtiger als rhetorisches Wirkbewusstsein, ein Satz von Schulz von Thun. Und deswegen musst du dich erstmal finden. Was sind deine Botschaften? Wofür stehst du?
Da du ja häufig auch mit Startups im Coaching bist, gerade auch bei solchen Themen oder auch mit größeren Konzernen, was sind da die größten Hürden oftmals, gerade am Anfang, wenn es eben um diese, wofür stehen wir eigentlich, was ist unsere Authentizität, was wollen wir eigentlich vermitteln?
Also nehmen wir mal ein Startup. Die Sache ist ja, du musst von dir selbst so mutig wie nur irgendwie ausgehen. Das ist die Authentizität auf deiner Seite. Aber Kommunikation gelingt ja dann, wenn sie stimmig ist. Und Stimmigkeit meint nach Schulz von Thun deine Authentizität, aber eben auch einen gelungenen Adressatenbezug. Das heißt also, von dir so stark wie möglich ausgehen und dann die Kommunikation vom potenziellen Kunden oder eben vom Investor her entwickeln. Was interessiert den an dem, was du da zu geben hast? Ne? Und das dritte für Stimmigkeit in der Kommunikation ist Kontext. Also in welchem Kontext findet das statt? Nochmal, Authentizität, gelungener Adressatenbezug in einem bestimmten Kontext. Jetzt zum Beispiel, wenn wir irgendwo, hoffen wir mal nicht, bei uns hier ein Krieg ausbricht, hast du einen ganz anderen Kontext. Da musst du auch anders kommunizieren. Ne? Deswegen sind diese drei Dinge so wichtig. Und die Herausforderung, auf deine Frage zurückzukommen, ist also von sich ausgehen, dann den Perspektivwechsel und die Botschaften wirklich als Schlüsselbotschaften kommunizieren, dass sie also das Publikum aufschließen. Also ob es ein Investor ist oder eben deine Mitarbeitenden oder potenzielle Mitarbeiter oder eben die Weltöffentlichkeit. Das ist beim Startup sicherlich das größte Herausforderung. Und beim Konzern kommt was anderes hinzu. Wenn du selbst Gründer bist, dann, und es gibt natürlich einige Konzerne in der Welt, da sind auch die Gründer immer noch der CEO oder die CEO. Wenn du Gründer bist, dann kannst du natürlich das ganz stark selbst bestimmen. In Konzernen hast du viel mit politischen Lagern zu tun, mit verschiedenen Interessen zu tun. Ja. Und dass sich da eine sehr gute, klare strategische Kommunikation durchsetzt, hat zu tun mit der leitenden Führungsperson. Deswegen war die Kommunikation bei Steve Jobs so glasklar, weil er wollte das. Na, ihm war es glasklar. Es geht auf der einen Seite um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen und der Ideen und mindestens im selben Maße um die gelungene Kommunikation der Produkte, Dienstleistungen und Ideen. Denn eine nicht gelungen kommunizierte Qualität wird einfach im Markt nicht wahrgenommen. Und deswegen hat er jeden Mittwochnachmittag, obwohl der CEO von Apple und Pixar gleichzeitig war, jeden Mittwochnachmittag Kommunikationssitzungen gemacht.
Also eine Zeit, die man sich auf jeden Fall nehmen sollte.
Naja, also das ist natürlich schon extrem. Jeder CEO hat natürlich bestimmte, Tim Cook hat andere Qualitäten. Der hat ja das Unternehmen extrem skalieren können durch sehr viel Wissen über Lieferketten und was weiß ich. Jeder hat verschiedene Qualitäten. Aber klar, Steve Jobs war halt der Gründer sozusagen. Mhm. Und von Anfang an waren es diese, sagen wir mal, zwei Dinge. Die Qualität der Produkte, insbesondere die Innovation, aber auch das Design und auf der anderen Seite seine Kommunikation von Anfang an. Und er hat sich damit eben weiterentwickelt und er hat nicht nur Mittwochnachmittag da diese Kommunikationssitzung, sondern mit seinen engsten Mitarbeitern, sondern eben auch zum Beispiel in der großen Keynote hat er zwei volle Tage geprobt auf der großen Bühne. Wie viel er zu Hause geprobt hat, weiß keiner. Mhm. Also ich weiß es nicht. Aber auf der großen Bühne volles Licht, volles Setting, zwei volle Tage. Und das sah ich ja als ehemaliger Theaterregisseur. Natürlich, was denn sonst? Also, das heißt, guter strategischer Kommunikation gibt eben Selbstklärung voraus und natürlich auch, du musst ein bisschen üben, wenn es wichtig wird. Beim Pitch ja auch. Als ich angefangen habe, vor vielen Jahren hier die Startups, als mit den Startups in Berlin losging, da haben die einfach ihre beratermäßig ihre Notebooks aufgeklappt und haben die Folien an die Wand geworfen. Ne? Sind in die USA rübergeflogen und dann kamen die Amerikaner reingeraus zu fünft und hatten natürlich geprobt. Und die wurden sowas von weggefegt. Amerikaner proben immer, wenn es wichtig wird. Auch nicht, wenn sie die bessere Idee haben. Und da durfte ich also, und dafür bin ich sehr dankbar, diese einige Startups toll begleiten und wir haben den wichtigsten Investor der Welt, Sequoia, zum ersten Mal hierher geholt und so, ne? Weil wir anders dann auch kommuniziert haben.
Mhm. Das anders können wir vielleicht dann gleich nochmal im Detail eingehen. Du hast ja schon gerade auch angerissen, was so herkömmliche Fehler oder Dinge sind, wie vielleicht diejenigen kommunizieren, die eben das noch nicht gut machen. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen auf typische Fehler in der Kommunikation eingehen, gerade bei Pitch-Momenten oder bei Keynotes. Was läuft in der Regel schief.
Also René, ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist für dich, wahrscheinlich schon. Ich habe immer wieder Startups gesehen, die dann den Pitch mir gezeigt haben. Mhm. Und ich habe am Ende immer noch nicht verstanden, was sie machen. Aber das ist ganz normal. Ne? Wir leben in einer hochkomplexen Welt. Komplexität ist überall. Aber Komplexität ist in der strategischen Kommunikation, zumindest auf Botschaftsebene, eben nicht wirksam. Und übrigens auch Richtung Mitarbeiter der Feind der Umsetzung. Das heißt also, alle sehr herausragenden Kommunikatoren in der Welt haben sehr, sehr klare Botschaften, ungeheuer klare Botschaften. Und es ist auch so, dass ja häufig in Anführungszeichen gewonnen wird auf Botschaftsebene. Wir brauchen zwar Argumentationsmittel, wir brauchen Argumentationsmethoden unbedingt. Und da darf es gerne auch komplex werden in die Tiefe, je nach Publikum. Aber auf der Botschaftsebene brauche ich extrem große Klarheit. Das ist extrem wichtig. Mhm. Also bei deiner Kernbotschaft, denn wir Menschen sind so gebaut, dass wir die Dinge, sogar Menschen gerne oder auch Dienstleistungen gerne in einem Satz identifizieren wollen. Ne? Wer ist Gründer.de? So, es könnte der eine Satz kommen. Und dann eventuell 3 oder 4 Schlüsselbotschaften. Und tatsächlich beim Steve Jobs hatte eben ein Produkt eine Kernbotschaft, also der Claim, der dann womöglich auch am nächsten Tag in der Zeitung stand und eben Schlüsselbotschaften, die ich zum Beispiel auch jetzt hier im Dachraum dann mit Vertrieblern, Apple hat sehr gute Vertriebler, auch üben durfte. Ne? Also das heißt, das Zentrum der strategischen Kommunikation von Apple war der Auftritt damals von, ist eigentlich heute noch, war der Auftritt von Steve Jobs. Er hat eigentlich zum ersten Mal meiner Wahrnehmung nach nicht nur Keynote gesagt, sondern auch seine Keynote war das Zentrum der strategischen Kommunikation des gesamten Konzerns. Mhm. Und wenn ein Gründer rausläuft, sehe ich das ganz genauso. Seine oder ihre Kommunikation ist das Zentrum der strategischen Kommunikation des ganzen Startups. Und da ist eben die Klarheit der Botschaften. Ne?
Komplexität ist etwas, was du häufig beobachtet hast. Was steht noch einer guten strategischen Kommunikation im Weg?
Genau. Darf ich mal kurz einen Schlenk machen, zum Beispiel auch bei Automobilkonzernen, eine neue Strategie. Also habe ich gerne erzählt, diese Geschichte immer wieder. Holen Sie mich. Dann hat diese Strategie 24 Schlüsselbotschaften. Das heißt, überall sind die Unternehmen nicht klar. Und das ist ja nicht schlimm. Wir sind nicht klar. Wir dürfen uns klären. Ne? Die Unternehmen sind in der Regel nicht klar. Und wenn ich sagen darf zu dir, ich lebe gut davon, dass das so ist. Ja? Ja? Also das ist ein ganz wichtiger Ding. Klarheit. Und die Griechen haben das gut schon gefasst, nämlich Logos ist die Klarheit auf der Sachebene. Aber es geht eben auch um Pathos. Es geht eben auch um Emotionen. Denn in der Tiefe, aus der Kognitionspsychologie gesehen, bedeutet einen Menschen zu überzeugen, ihn emotional zu gewinnen. Es geht also um Emotionen. Ne? Und bei Pathos ist also dann die Frage im Raum, wie können wir den oder die andere Gruppe gewinnen? Mhm. Und das hängt auch vom Kontext ab. Ne? Also ist es eher krisenhaft, ist es konfliktreich, ist es easy? Also das hängt von vielen, vielen Dingen ab. Und das Dritte natürlich in der Kommunikation ist Ethos. Das heißt, wofür stehst du, in welche Richtung gehst du? Natürlich glaubwürdig und authentisch. Also, was sind deine Werte eventuell? Was ist deine Mission? Was ist dein Purpose oder das Unternehmens? Was ist deine Vision? Ne? Also diese drei Dinge, diese Storyline, Logos, Pathos, Ethos, hat eigentlich die Kommunikationspsychologie und die Kognitionspsychologie mit anderen Begrifflichkeiten genauso umschrieben. Mhm. Und die drei Dinge, die behalte ich im Auge eben. Mhm. Logos, Pathos, Ethos.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Dann gehen wir darauf mal ein bisschen ein, weil ich kann mir vorstellen, genauso wie du es ja gerade beschrieben hast, du wirst zu einem Unternehmen gerufen. Das hat dann irgendwie 20 Schlüsselbotschaften, vielleicht auch 30. Mhm. Jetzt besteht ja die Kunst darin, du hast ja gesagt, eine Kernbotschaft und 3 bis 4 Schlüsselbotschaften. Mhm.
Ja.
Vielleicht kannst du anhand eines Beispiels ein bisschen deutlicher machen, wie ich auch dahin komme. Mhm. Also wie ich reduziere oder was vielleicht Inspiration sein kann, um eben auch die Wichtigen von den Unwichtigen zu unterscheiden. Das klingt natürlich erstmal einfach. Ja, mach eine Kernbotschaft und 3 bis 4 Schlüsselbotschaften, aber der Weg dahin, der dürfte wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein.
Also genau, wir können mal vielleicht, nehmen wir mal eine Keynote zum Beispiel. Wie gehe ich da vor? Erstmal alles, was wir haben, das ist die erste Arbeitsphase, die Sammlungsphase, alles, was wir haben, cluster ich an die Wand. Also wie bei dem Automobilkonzern waren es die 24 Botschaften. Das kann aber alles sein. Das können auch Argumente sein, Stories, Zahlen, Daten, Fakten, die wichtig sind, Beispiele, deine besten Beispiele, Referenzen, whatever, alles an die Wand. Nicht denken, sondern möglichst sammeln. Ja? Denn je breiter du das in der Regel am Anfang angehst, desto besser ist das Resultat am Ende. Auch wenn du nachher ganz wenig nimmst, war dieser Prozess ebenso wichtig. Erste Phase, Sammlungsphase. Mhm. Die zweite Phase ist dann, dass du so eine Ordnungsphase einläutest. Also jetzt versuchst du in diesem Reichtum der Dinge irgendeine Struktur zu finden. Genauso habe ich mein Buch übrigens auch entwickelt. Ja, ich habe meine ganzen Stories, die ich erlebt habe in den letzten Jahrzehnten, an die Wand gemacht. Ja, viele interessante Stories vom Startup über Mittelstand bis hin zum Großkonzern, multinationalen Konzern. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn da für eine Struktur drin? Und so kam ich tatsächlich auf diese Struktur, die ich jetzt so ziehen kann, Logos, Pathos, Ethos. Da habe ich gejubelt im Raum. Das habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Das ist ja, was die Kognitionsbiologie sagt, genau was die Griechen schon auch gegriffen haben. Ja, habe mich unheimlich gefreut. Und dann habe ich praktisch unter diese oben, diese Ebene Logos, Pathos, Ethos, dann eine Struktur, also eine Throughline gesucht. Also was habe ich in die Tiefe? Was macht der Sinn? Welche Station macht Sinn? Und da bin ich der Heldenreise gefolgt. Können wir vielleicht nachher nochmal aufmachen. Und dann, dritte Phase, Ethos, habe ich mich gefragt, also was ist jetzt wirklich, warum mache ich das überhaupt? Wieso schreibe ich dieses Buch überhaupt? Oder bei der Keynote, warum gehst du überhaupt auf die Bühne? Und dann kommen so Dinge häufig nahe wie eine Mission oder ein Purpose oder eben Werte, Core Values oder eine Mischung daraus. Und das ist auch wieder eine intuitive Phase, die dritte, also wo es eher um Spüren geht, also mit Kreativität zu tun. Denn in der dritten Phase machen viele einen Fehler, dass sie dann aus dem Verstand heraus die schönsten Dinge killen, weil sie sagen, es geht ja nicht. Also die dritte Phase ist praktisch nochmal gesagt, die erste ist also Sammlung, die zweite ist die Ordnung, das dritte ist dann die Auswahl. Dass man also dann bei der Auswahlphase the best of stehen lässt und nicht das Logische. Weil der Verstand findet immer eine logische Verbindung. Das ist bei der Keynote so, das ist beim Pitch so. Ja, deine besten Kunden, deine besten Testimonials, deine besten Zahlen zählen da. Und der Verstand findet die logische Verbindung. Da kannst du dich drauf verlassen. Habe ich nie anders erlebt. Also in 30 Jahren habe ich nie anders erlebt, als dass man in eine Dreier- oder 4er-Struktur hineinclustern kann. Und dann kommt man auch eher dann zur Core-Message.
Kannst du uns ein Beispiel geben oder vielleicht auch deine eigene Kernbotschaft und dann vielleicht verbunden nochmal mit den Schlüsselbotschaften?
Genau. ich habe eigentlich schon 2 gesagt. Das eine ist also, ich könnte sagen, bei Logos könnte ich mal was anderes. Logos könnte ich jetzt sagen, Klarheit ist ein Wettbewerbsvorteil. Ja? Klarheit ist ein Wettbewerbsvorteil. Könnte sein. Die zweite Botschaft könnte sein, also wo es um Pathos geht, Menschen zu gewinnen, heißt sie emotional zu gewinnen. Geht es also um Emotionen, ne, richtig? Ja. Und das dritte ist, sei authentisch. Habe ich jetzt nur aus dem Bauch raus. Weil Überzeugen hat immer mit einem Stückchen Identifikation zu tun. Die einen gehen zu Adidas, die anderen gehen zu Nike. Und viele von denen sind ein Stückchen identifiziert mit der Marke. Und die größte Identifikation erreichst du, wenn du dich selber offenbarst in deiner Vision, Mission, Werten, dann kann man am besten mit dir sich identifizieren. Das ist eben der Punkt der Authentizität. Ne? Also diese großen Kommunikatoren, aber auch die Populisten. Nimm mal so einen Trump, der ist authentisch. Jetzt würden manche sagen, wieso der ist authentisch? Der lügt doch den ganzen Tag. Naja, wenn du den ganzen Tag lügst und dann auf der Bühne gerade weiter lügst, dann bist du authentisch. Der ist so. Da gibt's keinen Zweifel dran. Das heißt also, auch wenn es um strategische Kommunikation geht, ist also der Punkt Ethos so wichtig, dass es wirklich auch du bist, ja, und nicht im Unternehmen irgendeine Abteilung, das für dich ausgedacht hat. Also sei authentisch, wäre die dritte Botschaft, war es aber improvisiert. Ne?
Du hast ja vorhin auch diesen Begriff der Schlüsselbotschaften, also die etwas aufschließen, also bei den Zuhörern etwas auslösen beziehungsweise sie erreichen.
Ne? Mhm. Der Trump hatte eben, klar, der Core-Message kennen wir alle, America First. Ja, hat erst geklaut gehabt, Let's Make America Great Again von Reagan, hat es zusammengedampft nochmal, sagt er zwar auch manchmal, aber America First, ziemlich genial, einfach, klar, klarer geht's nicht, zwei Worte. Unten drunter hatte er also, jetzt seit 2015, seit er in den Wahlkampf ging, ich baue eine Mauer, Obamacare abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle. One more thing, ich hole die Soldaten zurück nach Hause, hat er nur ab und zu gezogen, das one more thing. Jetzt hat er neu, ja, hat er jetzt, ich rette die amerikanische Wirtschaft, ich verhindere die Invasion an der Südgrenze, ich verhindere den Dritten Weltkrieg. Und jetzt kannst du sehen, dass diese Botschaften, die auf Ängste zielen von vielen Menschen, die Menschen aufschließen. Denn wer hat Bock auf den Dritten Weltkrieg? Ich nicht. Ja, ich glaube ihm halt nicht so ganz, okay. Aber viele würden ihm da eben folgen, weil er so starke Schlüsselbotschaften hat. Oder ich rette die amerikanische Wirtschaft, da jubeln natürlich viele Amerikaner. Oder ich verhindere die Invasion an der Südgrenze, jubeln auch viele. Mhm. Das sind also echte, herausragende Schlüsselbotschaften. Da ist bei den Demokraten nichts.
Wenn man dann tiefer reingehen würde, und jetzt stellen wir uns mal vor, du sitzt vor Investoren als Startup, bringst diese starken Botschaften, dann wollen die natürlich auch also gut, es gab eine Zeit, da wollten Investoren wahrscheinlich keine großen Belege dafür, sondern haben dir tatsächlich auch diese Botschaften geglaubt. Und okay, bitte, hier ist das Funding und go for it. Ja. Aber sagen wir mal, in der Pitch-Präsentation geht es dann trotzdem ja auch noch ein bisschen darum, dafür Belege anzuführen. Absolut. Aber auch so. Ja. Entsprechend das trotzdem aber anhand dieser Sachen zu gliedern. Wie könnte man dann weitergehen? Also dann habe ich diesen Hauptclaim, meine Schlüsselbotschaften. Ja. Was würdest du dann empfehlen?
Also wenn ich die Botschaftsebene habe, geht es, wie du gesagt hast, da finde ich sehr, sehr toll, in die Tiefe um Belege. Ich sag Beweise. Der Fachmittel ist Argumentationsmittel. Also du musst in die Tiefe beweisen, diese Botschaft. Macht übrigens Trump auch. Ne? Also wenn er sagt, ich verhindere die Invasion an der Südgrenze, erfindet er aus dem Bauch raus wahrscheinlich meistens irgendwelche Zahlen, wie das jetzt zugenommen hat. Ja? Er erzählt irgendwelche Geschichten, die es nicht gibt, wissen wir alle. Ja, du weißt ja, was letzte Woche in Schweden passiert ist. Vielleicht kannst du daran erinnern. Da war nichts passiert. Das heißt, er sucht in die Tiefe also auch Beweise. Und was er sehr klar hat, ist eben, dass wir Menschen tun alles aufgrund unerfüllter Bedürfnisse. Er zielt immer auf zentrale Bedürfnisse. Und Populisten zielen in der Regel auf immer auf Angst. Und für ein Startup natürlich reicht Angst nicht. Ne? Also jetzt sachlicher gesagt, Schmerz vermeiden nicht, die beiden psychologischen Treiber, Schmerz vermeiden, Freude gewinnen, sondern als Investor möchte ich durch ein Unternehmen Freude gewinnen und muss es auch als Risikokapitalgeber womöglich. Das heißt also, da kommt Wachstum dazu. Also die beiden Bedürfnisse, die im Raum sind, sind also Wachstum und Sicherheit. Du musst mir beweisen, dass da unglaubliche Wachstumsmöglichkeiten, soweit du es eben kannst, drin liegen. Und Sicherheit, du musst mir auch sagen, dass du mir hier kein Blödsinn erzählst, dass die Zahlen belastbar sind, dass du gute Quellen hast und so weiter. Und du musst natürlich ehrlich sein und so weiter. Ne? Also früher konnte man da wahrscheinlich, wie du sagst, mehr posen. Ja? Fake it until you make it. Das ist immer schwieriger jetzt gerade. Aber es ist psychologisch schon so, dass die innere Gewissheit überzeugt. Also wenn du selber überzeugt bist von etwas, folge ich dir eher, und auch bei Investoren ist es so, Menschen folgen Menschen immer. Denn sie können viele Zahlen nicht überprüfen, sie können vieles, das meiste können sie selber nicht einschätzen, vieles können sie nicht einschätzen. wir alle folgen immer Menschen. Es ist so. Ob das jetzt, weißt du, so Corona-Zeit, die einen folgen halt einem Drosten, die anderen einem veganen Koch aus Kreuzberg. Why not? Ja, jeder wie er will. Aber eben Menschen folgen Menschen, weil wir einen ganz engen Expertenbereich haben, einen ganz engen. Schon den deutschen Markt zu übersehen als Sequoia ist wahnsinnig schwierig. Natürlich haben die jetzt aufgerüstet. Die haben nach dem Pitchgewinn dann mit uns ein Büro in Paris eröffnet zum ersten Mal und so. Die wissen jetzt auch immer mehr. Aber nochmal, die innere Gewissheit überzeugt. Also du darfst nochmal der strategischen Kommunikation mit Selbstklärung voraus, finde deine besten Botschaften, deine besten Beweismittel.
Das eine sind diese inhaltlichen Dinge. Jetzt stellen wir uns eben vor, Steve Jobs hat diese inhaltlichen Dinge klar. Mhm. Das Auftreten dürfte vermutlich aber auch eine große Rolle spielen. Absolut. Also können wir jetzt sagen, man tauscht ihn gegen irgendjemand anderen aus, der dann da steht, der das Gleiche wiederholt.
Ja.
Wird es das gleiche Ergebnis geben? Weiß ich nicht, weil wenn du sagst, Menschen folgen Menschen, dann muss da auch etwas in der Ausstrahlung, auch in der Art und Weise der Darstellung, der Präsentation sicherlich. Ja, ne? Er hat viel geübt, das hast du ja auch schon gesagt. Das heißt, es ist auch etwas, was man lernen kann.
Ja.
Was sind so da die wichtigsten Dinge, um eine gute Präsentation eben jetzt nicht nur inhaltlich, sondern auch ja optisch oder dass sie eben wirkt, zu haben und zu geben?
Jetzt kommt was sehr Überraschendes, auf das ich gleich eingebe, aber ich muss noch kurz dazwischen drin sagen. Steve Jobs hat ja auch gesagt, Marketing ist Theater. Und ich dachte, hey, ich habe Theaterregie studiert, ich war Theaterregisseur, dann habe ich einfach die Bereiche des Theaters und beim Film, die wir haben, auf die strategische Kommunikation übertragen. Das ist auch beim Product Launch extrem gut. Das heißt, der erste Bereich, den wir im Theater haben, ist die Dramaturgie, da wo die Autorin oder der Autor das Stück schreibt. Dann kommt ein Inszenierungsteam, zweiter Bereich, da bist du Regisseur oder Regisseurin. Nachdem du Autor warst, bist du Regisseur oder Regisseurin. Und dann kommt der dritte Bereich, dann kommen die Schauspieler, also da geht's dann um den Auftritt, da bist du Akteur. Und wenn man das so sieht, kommt viel Klarheit in den Prozess. Denn ein Gründer oder Gründerin, ein CEO vom Großkonzern ist kein Schauspieler, auch wenn er Akteur ist. Viele fangen da an oder versuchen da anzusetzen, das ist aber, führt eher zu Künstlichkeiten. Mhm. Wenn aber, wie gesagt, der Gründer oder die Gründerin, der CEO überzeugt ist von seinen Botschaften, überzeugt ist von seiner Dramaturgie, von seinem Stück, was er da aufführt, dann öffnet sich schon die Körpersprache oder die Stimme wird weiter. Und wenn sich die Körpersprache nicht öffnet, wie früher auch zum Beispiel, wie man da, Elon Musk, ja, Elon Musk ist ja in Wirklichkeit kein guter Akteur. Aber er war immer klar, egal was man jetzt von ihm hält, ne? Also sein Ego geht gerade ein bisschen spazieren, aber eigentlich hat er ein großes Lebenswerk. Er war immer glasklar in seinen Botschaften, er war glasklar in der Argumentation. Und dann kam die Inszenierung dazu. Und wenn er eben zeigen will, wie stabil der Truck ist, dann nimmt er einen Hammer und haut drauf. Mhm. Das heißt, dann hast du gleich das Inszenierungsmoment. Er hat dann auch noch die Kugel genommen, auf die Scheibe geworfen, die ging kaputt, scheißegal. Warum? Weil du darfst auch Fehler machen. Denn Fehler haben eher noch das Potenzial, dass du noch sympathischer rüberkommst. Mhm. Also, der erste Bereich ist die Dramaturgie, der zweite die Inszenierung. Und wenn du willst, kannst du ja noch proben. Bei Startup würde ich sagen, ja, probe. Beim CEO würde ich sagen, ja, wenn es sehr wichtig wird, wenn es sich an die Weltöffentlichkeit wendet, wenn es ein Product Launch ist. Aber da tut sich der Elon Musk auch nicht proben. Der guckt sich das an und bespricht diese Botschaften. Ja. Ich kenne da auch jemand, ist ein Deutscher, aber ich darf nicht drüber sprechen, der auch da in der Kommunikation, strategischen Kommunikation sehr tief mit ihm immer verbunden war. Aber die Botschaften sind klar. Das heißt, wenn ich also mit Gründern arbeite und mit dem CEO oder CEO, Vorständin, dann setze ich an bei der Dramaturgie. Mhm. Wenn die glasklar ist, fragen wir uns, wie kriegen wir das jetzt in die inszeniert? Jetzt sind wir Regisseure. Und beim Startup heißt es, machen wir es mit Slide oder haben wir Plots an der Wand? Habe ich auch schon gemacht. Der größte Pitch war über 1 Milliarde. Das war ein Immobilienpitch. Wir waren die Einzigen, die keine Slides hatten, sondern in diesem schönen alten Backsteingebäude hingen einfach wunderbare Plots an der Wand. Mhm. Und die Investoren mussten dann mit einem an der Wand entlang gehen. Das war ein ganz anderer Prozess, als nur Slides anzuschauen. Also die Inszenierung war da viel, viel interessanter. Ne? Und das Dritte, ja, die hatten auch noch geprobt, weil bei 1 Milliarde kannst du ja auch mal proben. Entschuldigung.
Ach. Wird das also gerade am Anfang auch bei kleineren Pitches, ne, oder bei den ganzen Gründerwettbewerben, die es so gibt, wo du ja aus Start-up-Sicht auch, wenn es da um nicht so viel Geld geht, aber es geht meistens auch um so viel Geld, dass du damit ein paar Monate überbrücken kannst, ja, kannst du halt auch einen Unterschied machen, ne? Wenn du, ja, wenn du auch, ne, frei sprechen, mit Karten sprechen, immer an den, an die Folien schauen, wenn du was sagst. Also ich glaube, da ist performance-technisch schon was zu holen.
Absolut. Und wenn du den Pitch einmal gut vorbereitest, gute strategische Kommunikation ist nachhaltig. Du kannst es dann in jedem Gespräch anwenden. Du kannst es mit einem zukünftigen Mitarbeiterinnen anwenden. Du kannst es auf der Noah anwenden. Du kannst es überall im Fernsehinterview oder so. Du kannst immer deine Botschaften senden. Deswegen sage ich ja, für mich sind ja diese drei Botschaften eine Storyline als Regisseur. Eine Storyline rettet jeden Auftritt und macht dich beweglich. Ja? Du weißt sofort, worüber du sprichst. In die Tiefe kannst du improvisieren.
Hast du ein paar Tipps zum Thema Körpersprache?
Ja, natürlich ist ja alles im Grunde genommen selbsterklärend. Ne? Blickkontakt schafft Kontakt. Also bei den wichtigsten Botschaften würde ich mal den anderen Menschen anschauen, ja? Auch wenn du ein bisschen Angst hast. Wenn ein großer Hund mit aufrechtem Schwanz auf dich zurennt, mit fletschenden Zähnen, würde ich ihn nicht anschauen, weil Blickkontakt schafft Kontakt. Das heißt, das andere ist natürlich, die Gefühle sehen wir im Gesichtle, also in der die Mimik transportiert die Emotionen. Und damit das Spiel aufgehen kann, die Mimik, aber auch deine Körper, ist es schon gut. Und das machen alle Top-Speaker, ich bin ja auch einer. Wir machen uns vorher immer fit. Ich hüpfe 10 Minuten in meinem Hotelzimmer, dann ziehe ich das Hemd aus, hüpfe da vor mich hin, ja. 10 Minuten coole Musik, ja, und dann komme ich Hemd an, Schweiß weg, komme runter. Und bei großen Keynotes gibt es dann meist irgendwelche Leute, die dann sagen, Mensch, Herr Asmus, sind die immer so gut drauf, wie machen sie das? Und ich denke, dann hüpf halt auch mal. Das heißt, es ist echt schwer, schlecht gelaunt zu bleiben, wenn du 10 Minuten hüpfst. Also du darfst dich, ja, man kann ja sagen, ja, dein State hochfahren, ja. Mhm. Und dann performst du ganz anders. Weißt du, also das ist schon extremst wichtig, Körper fit zu machen, weil sich dann die Emotionen anders öffnen in dir.
Kleiner Schwenk zu einem anderen Thema. Ich hatte bei dir auch einen Post gesehen, in dem du Storytelling ein Stück weit in Frage stellst, vom Instrument her oder zumindest aufzeigst. Ist das noch so wichtig? Was ja eigentlich in den vergangenen Jahren, egal worum es geht, Storytelling ist das Allheilmittel und du musst eine Story haben und du hast davon auch die Heldenreise erwähnt, also es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Was hat's damit auf sich? Wo siehst du da Probleme?
Also erstmal freue ich mich sehr, dass du meine Postings liest. Ja, auf LinkedIn war das, glaube ich, oder?
Ja.
Also es war ein sehr tiefgehender Post, wo ich die Leute auch ein bisschen triggern wollte. Das heißt, Storytelling ist das wichtigste und stärkste Argumentationsmittel. Warum? Weil wenn du eine Geschichte erzählst, also im Kontext mit Zahlen, Daten, Fakten und Beispielen natürlich, weil wenn du eine Geschichte erzählst und es gut machst, dann bin ich in deiner Imagination, in deinem Kopf. Und wenn ich in deinem Kopf bin, gibt's keine Trennung mehr. Die größte Identifikation erreichst du immer mit Storytelling. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben, ja. Weiß nicht, wie viel Jahrzehnte oder wie viel paar hundert Jahre. Und es kommt natürlich daher, weil Harari, so hat sich unsere Kultur neu entwickeln können, weil die Stories waren der Wissensspeicher der Menschheit. Ja, also zum Beispiel Werte und so weiter wurden immer über Geschichten vermittelt, ja. Wo ich ja auch finde, dass Politiker in Deutschland zum Beispiel sich da das gar nicht verstehen. Die Geschichten, das gute Storytelling vermittelt Werte, vermittelt eine Vision. Weißt du, ich bin zum Beispiel, um kurz da einen Schlenk zu machen, ich bin ja ein Kind der deutsch-französischen Aussöhnung. Frankreich und Deutschland waren jahrhundertelang Erzfeinde. Und dann kam diese Vision ins Feld, wir arbeiten jetzt wirtschaftlich zusammen auf diesen Werten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, eine Gleichheit vor dem Gesetz, Freiheit im Denken, Brüderlichkeit in der Wirtschaft. Und das hat die Europäische Union initiiert und es ist das größte Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte. Aber wann hat uns zuletzt ein Politiker oder Politikerin an diese Vision erinnert mit Storytelling? Es geht immer nur um das Klein-Klein. Und wenn es ums Klein-Klein geht, dann außerdem sind sehr viel Fake-Sachen draußen. Ja, es ging nie um die, es gab nie diese Sache mit der krummen Gurke. Das war schon damals Fake. Das gab's nicht. Leute da draußen, das war nur Fake. Aber zurück. Diese Vision, ne, ist einfach so wichtig und die können mit Storytelling transportieren eben auch Wert in die Mission und so weiter. Jetzt ist aber so, dass natürlich, weil es in der Imagination ist, eine Geschichte, ist sie nicht real. Eine Geschichte oder noch weiter runtergebrochen, ein Gedanke ist kein Fakt. Eine Geschichte, deswegen auch im wissenschaftlichen Kontext, da gibt es zwar sehr schöne Storyteller, aber letztendlich zählen die Zahlen. Mhm. Und im gesellschaftlichen Kontext lassen wir uns noch sehr stark führen, das ist auch richtig so auf der einen Seite, aber auch sehr stark manipulieren durch Storytelling. Und wenn wir also das immer mehr durchschauen und verstehen, dann interessiert uns vielleicht in der Zukunft weniger die Geschichte, sondern einfach der Fakt. Welche Fakten hast du denn? Und welche Quelle? Das könnte sein, ich weiß es nicht, das Posting war also in die Zukunft hineingeschrieben, dass jetzt ist Storytelling die wichtigste Methode, aber das kann sich in Zukunft verändern, je mehr wir unter diesem Populismus weltweit eben leiden. Weißt du, ein Beispiel, ich habe das auch kurz auf Instagram in auf Story, ein kleines israelisches Kind mit einem Jahr und ein palästinensisches Kind mit einem Jahr, wenn die zusammen aufwachsen, dann werden die wahrscheinlich nicht zu Erzfeinden. Was passiert? Durch Storytelling werden eben von Mama, Papa, der Kultur, des Umfelds, TikTok, Social Media und so weiter, durch Storytelling werden Glaubenssätze initiiert. Also Sätze, die ich glaube. Mhm. Und damit hauen wir uns dann nachher die Köpfe ein. Und wenn wir als Menschheit überleben wollen, glaube ich, jetzt werde ich mal ganz existenziell, dürfen wir das zukünftig immer mehr durchschauen. Wir sind nicht unsere Gedanken. Und der Mensch, der dir gegenübersteht, ist auch nicht seine Gedanken. Auch wenn er aus deiner Sicht totalen Quatsch von sich gibt.
Ich glaube, wenn wir anerkennen, dass wir quasi immer Recht haben, zumindest aus unserer Sicht, dann wäre das vielleicht auch schon mal ein Denkanstoß, zu überlegen, ob das eben immer bedeutet, dass wir auch wirklich Recht haben.
Die Probleme entstehen, weil wir identifiziert sind, und zwar verklebt sind, mit Gedankenformen und nicht mit der Realität. Weil die Realität ist, vor mir steht ein Mensch. Aber ich habe als Gedankenform, also sich, Juden sind böse, und dann schieße ich ihn ab. Oder andersrum. Ja. Das ist ja nur eine Gedankenform, das ist keine Realität.
Drehen wir nochmal den Blick oder wenden wir nochmal den Blick zurück auf das Thema strategische Kommunikation. Mhm. Wir hatten jetzt eine ganze Reihe an Themen. Am Anfang die Selbstklärung, die sicherlich vielleicht auch der schwierigste Prozess ist, deiner Erfahrung nach.
Ja, und ist auch ein wunderschöner Prozess, weil es in gewisser Weise auch Persönlichkeitsentwicklung. Du darfst dich fragen, wofür stehst du und so weiter. Ne?
Ja. Hast du da vielleicht nochmal ein paar kleine Tipps, dieses wofür stehst du, wie kann ich da so bohren, wie komme ich in diese Selbstklärung rein? Vielleicht hast du da noch 2, 3 Tipps.
Ja, einen ganz banalen Tipp, der hoch unterschätzt ist und aus wissenschaftlicher Sicht der wichtigste. Das Problem ist ja bei solchen Prozessen, dass man sich verliert im Intellekt, also im Verstand sich verliert. Man weiß nicht mehr genau, wofür stehe ich eigentlich. Ja, das kann ja das sein, kann ja das sein, kann ja das sein. Und jetzt nehmen wir mal eine psychische Erkrankung wie die Depression, wo das ja genau passiert. Wo diese Gedankenform drehen in dir, bis du eigentlich dich nicht mehr bewegen kannst, sozusagen, mal vereinfacht gesagt. Und wenn du an eine Klinik kommst, was machen die? Die geben dir eine Pille, die wirkt auch auf körperlicher Ebene. Und dann geht es darum, die Vitalität, also die Energie im Körper wieder hochzufahren und wirklich der Realität zu begegnen, durch Töpfern, durch Natur, durch ein Tier, whatever. Also raus aus dem Verstand, rein in den Körper. Mhm. Das hat damals auch schon Steve Jobs gemacht, wenn er eben spazieren gegangen ist mit Leuten. Und heute ist es ja ganz stark. Ich treffe immer mehr Vorstände, die eben auch auf dem Laufband laufen, währenddessen mit mir telefonieren. Ich gehe ja immer, weil ich, ob du es weißt, habe ich auch ein paar Mal schon gepostet, ich gehe ja hier immer um einen See, 2 Stunden lang mache alle meine Calls, weil du bist in Bewegung, du bist vital, du bist dadurch viel kreativer, du kannst besser mit Herausforderungen umgehen und du warst auch schon draußen in der frischen Luft. Das heißt also, es ist wichtig, dass dieser Prozess nicht versumpft in der Unterspannung des Verstands sozusagen, mal so gesagt, sondern dass man da vital rangeht. Deswegen stehe ich dabei meistens mit dem Teams oder mit dem Vorstand oder mit den Gründern. Ja, wir gehen rum im Raum, also diese Vitalität zu holen. Und du weißt ja, ich mache mich vorher auch fit. Das hilft auch. Das heißt auch, ich gebe da viel Energie eben rein. Also auf die Frage. Das erste ist die Energie, die du reingeben musst, um zu viel besseren Resultaten zu kommen. Und du merkst ja auch herausragende Kommunikatoren. Wir hatten Frau Trump, der ist hochvital. Mhm. Ja, der ist jetzt fast 80, schau dir den an, Mann. Wahnsinn. Das heißt aber nicht unbedingt, es muss expressiv sein. Das muss es nicht. Es kann auch introvertierter sein. Aber zum Beispiel mal einen anderen Populisten wie Putin, der ist nicht extrovertiert, aber der ist auch in seiner Stillheit unglaublich energetisch. Na, da findest du das auch wieder. Also zurück vielleicht zu einer anderen Welt, der Wirtschaftswelt. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass man sich, dass man die Vitalität im Raum behält und dann lieber Pausen macht oder so. Ne? Mhm. Ganz wichtiger Tipp.
Und das dann eben auch verbunden mit dem Thema Authentizität. Ne? Also das muss dann das Ergebnis sein. Es bringt nichts, sich dazu zu verstellen.
Genau, der zweite Tipp wäre vom Fokus her, wenn du Energie hast, dann bewusst den Fokus zu steuern. Also den Fokus im Wahrnehmen und Denken. Also ich mal ein Beispiel. Wenn du den ganzen Tag Breaking Bad News hörst, kommst du wahrscheinlich schlecht drauf, right? Mhm. Und wenn du mit deiner Liebsten oder deinem Liebsten essen gehst und ein wahnsinnig tolles Restaurant, also Fokusveränderung, kommst du vielleicht besser drauf. Ja. Mhm. Das heißt, der erste Hebel ist also immer der Körper. Aber dann geht es darum, den Fokus bewusst zu steuern. Was heißt das für so eine Arbeit? Das heißt, immer im Blick zu behalten, worum geht's? Was soll das Endergebnis sein? Also welches Resultat wollen wir auf der einen Seite? Und vom Fokus her eben auch, ich sag's mal das deutsche Wort, Hingabe. Warum? Weil die Hingabe an den Prozess steuert dich in den Moment. Steuert dich in dem Moment und dadurch rufst du dein Potenzial ab. Ne? Also wirklich sich hinzugeben, weil die Hingabe zum Beispiel an solche Prozesse sorgt dann dafür, dass du auch ein bisschen von deiner Ich-Bezogenheit loslässt. Ne? Von dieser Verstarrung mit dem Ego. Das wird dann immer weniger. Also einfach sich hingeben. Wir tun was gemeinsam. Wir tun es für die Company, wir tun es für die Welt oder whatever. Erst Energie, dann Hingabe.
Das gepaart wahrscheinlich auch mit Zeit.
Ja.
Und eben auch zu sagen, ich schaffe mir den Raum, ich mache das nicht zwischendurch, ich lege auch das Telefon nicht auf den Tisch, wenn ich das tue, und check nicht noch E-Mails zwischendrin.
Genau, wahnsinnig wichtig. Und das dritte ist dann, wie man untereinander spricht. Ne? Also fertigt man Ideen von jemandem anderen ab oder lässt man erstmal alles zu, weißt du so. Jede Perspektive ist selektiv, wenn man sie selektiv ist, sie subjektiv und so weiter. Jede Perspektive darf ihren Raum haben. Und da kommt man auch gemeinsam zu viel, viel besseren Resultaten. Und natürlich jetzt ich als Kommunikationsexperte darf das dann auch so ein bisschen fein steuern, dass eben ein Raum entsteht für große Kreativität, für große Produktivität.
Weil ich mir das in Gründerteams durchaus, aber auch bei Vorständen durchaus auch manchmal schwierig vorstellen kann, weil da ist ja durchaus das eine oder andere Ego im Raum. Ne? Du hast ja gerade gesagt, wie steuert man diese Kommunikation und darf jeder sich beteiligen und wie läuft das dann?
Ne? Ja, als Moderator ist eben deine Aufgabe, das zu steuern. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Nichts steuert so schnell inhaltlich den Fokus wie die Frage. Das heißt, ich stelle extremst viele Fragen. Übrigens auch als Speaker. Eine Führungsperson von einer großen, sehr, sehr großen Beratung in Deutschland, bekannten Beratung, kennt die Aussage oder kannte diese Aussage von mir und hat mal mitgestoppt, wie oft ich eine Frage stelle, also in der Regel eine rhetorische Frage auf der Bühne. Und es sind angeblich alle 1,3 Minuten. Das muss man nicht machen, aber es zeigt eben, über die Frage steuerst du den Fokus und damit auch eine Emotion zum Beispiel. Fragen stellen ist wahnsinnig wichtig. Fragen, auch wenn sie offene Fragen sind, öffnen eben den Raum. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt frage, René, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Und du nimmst die Frage ernst, bist du beim Frühstück. Das heißt, indem ich die Frage ziehe, steuere ich deinen Fokus. Und das mache ich eben nicht manipulativ, sondern das mache ich eben ganz bewusst für eine gute Atmosphäre.
Und kann vielleicht auch das ein oder andere Problem in den Teams.
Entschuldigung, darf ich noch ganz kurz was sagen? Ich glaube, es hat er auf der Bühne auch immer gemacht. Er hat immer gesagt, und welches Problem hatten wir dann? Alle fragen sich ja, welches Problem?
Ja.
Weißt du? Und dann kommt er zur Lösung. Ja, und wie hat dann Johnny das Problem gelöst? Alle fragen sich ja, wie denn? Ne? Also du kannst auch auf der Bühne, aber eben auch beim Pitch, wenn du viele Fragen stellst, steuerst du auch den Fokus von den Leuten von Sequoia. Die können gar nicht anders, außer sie sind völlig abgelenkt.
So Und dann haben wir uns weitergearbeitet über dieses Thema Kernbotschaften oder sagen wir eine Kernbotschaft, 3 bis 4 Schlüsselbotschaften.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja.
Die Schlüsselbotschaften mit Argumenten auch belegen, ja, damit wir das hinbekommen. Und dann hatten wir noch das große Thema im Prinzip der Auftritt, ne, also Dramaturgie, Inszenierung, Schauspiel, um auch überzeugend zu wirken. Habe ich jetzt noch wesentliche Themen in diesem Prozess vergessen?
Ja, der liegt aber in der Dramaturgie, aber auch bei deinem Auftritt. Zwar sagt uns die Kognitionspsychologie, die in Stanford, dass wir Menschen so gebaut sind, dass wir die Dinge nur verstehen können in ihrem Rahmen. Mhm. Also ich habe hier gerade ein Glas Wasser auf dem Schreibtisch. Ein Glas Wasser in der Sahara, kurz vorm Verdursten, mutmaßlich mehr wert. Das heißt, der Rahmen, der Kontext ändert sich. Jetzt ist aber die Kommunikation eben im imaginären Raum. Sie ist ja nicht real. Also musst du die Wüste immer mitliefern. Das heißt, du musst den Rahmen immer mitliefern. Das heißt, deswegen sagen die Amerikaner, always control the frame. Mhm. Wir framen immer, weil der Frame steuert die Wahrnehmung und die Bewertung des anderen. Ja, wenn ich also sagen würde, und es kommt was total Wichtiges aus meiner Sicht, dann okay, mal gucken. Ja, das heißt, ich habe es durch den Rahmen gesteuert. Ja, also das musst du mitliefern. Und das ist auch bei Investoren eben extrem wichtig.
Gut. Und vor allen Dingen, was du am Anfang nämlich auch gesagt hast, eine gute strategische Kommunikation ist eben oder berücksichtigt den Adressaten. Ne? Also mit wem spreche ich gerade? Und da ist eben mein Gespräch mit einem Investor sicherlich anders als mit einem Lieferanten und anders als mit einem Mitarbeitenden.
So ist es. Und Entschuldigung, dass es mal klarer wird. Frame, ja. Die Sprache erzeugt immer einen Frame, auch einen kleinen Frame. Auch das ist dem Trump bewusst, wenn er sagt Sleepy Joe. Das heißt, natürlich wissen wir alle, der Joe Biden ist nicht der Hochvitalste. Aber nachdem, dass der Trump immer wieder ihn so genannt hat, können wir ihn gar nicht mehr anders wahrnehmen, also steuert die Wahrnehmung, und bewerten als irrsinnig nicht vital. Sleepy Joe. Ne? Oder bei Crooked Hillary, ne? die bestechliche Hillary. Also er labelt immer auch Menschen. Und das ist natürlich verheerend, weil du kriegst dann mit dem Rahmen die Bewertung mitgeliefert. Das ist ganz schwer, sich da zu entziehen. Ne? Da ist er sehr manipulativ.
Mhm. Nur mal Interesse halber, glaubst du, das ist das Produkt guter Beratung oder ist er tatsächlich in dieser Hinsicht so gut?
Also er hat natürlich viele Berater, aber er ist in dieser Hinsicht wirklich so gut. Er hat schon vor über 30 Jahren auf dem Tiefpunkt seiner Karriere, kann man in der Zeit nachlesen, auch online, zum Beispiel nur als ein Beispiel bei Tony Robbins das Seminar gemacht, Date with Destiny, damals noch 2 Wochen lang. Und er war, weißt du, wir kennen den hier nicht so, aber der war ja schon über Jahrzehnte eine Riesennummer in den USA. Der hat ja viel mehr Reden gehalten als ich als Top-Speaker, weißt du? Der ist, was die Kommunikation betrifft, extrem stark, was eben auch die Einfachheit betrifft. Und natürlich sein ewiges Fernsehschauen am Abend dient vielleicht auch unbewusst auch dafür zu verstehen, wo gerade die Menschen sich befinden, wie sie gerade ticken.
Ja. Sagen wir mal, er ist ein Beispiel für tatsächlich gute Kommunikation, was man da vielleicht mitnehmen kann. Nicht auf die Inhalte bezogen, aber zumindest auf die Botschaften, auf die Einfachheit, auf den Rahmen.
Ja. Ja,
also viele, viele Beispiele für das, was wir jetzt besprochen haben und wie man es halt dann gut macht in seinem jeweiligen Kontext. Mhm. Frank, vielen Dank für all die Einblicke. Wenn du jetzt nochmal quasi als Pitch oder Summary einer Keynote deine wichtigste Aussage, dein wichtiges, was du mitgeben möchtest jetzt jemanden, der an das Thema Kommunikation, strategische Kommunikation rangehen möchte, mit seinem Unternehmen oder für sein Unternehmen besser kommunizieren möchte, selber besser kommunizieren möchte. Mhm. Was würdest du ihm raten, wenn er jetzt den ganzen Rest hier vergessen hat, aber das soll er sich quasi merken?
Habe sehr klare Botschaften, einfache, klare Botschaften. Habe sehr gute Beweise. Und vielleicht hast du auch noch diese eine Kernbotschaft in Form eines Slogans oder eines Claims.
Vielen Dank, Frank. Es hat mir Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Und vielleicht bis zum nächsten Mal auf irgendeinem Event oder auch mal wieder in einem Coaching oder auch hier mal im Podcast.
Ja, sehr, sehr gerne. Bis bald.
Vielen Dank auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, wir konnten euch viele hilfreiche Tipps für eine erfolgreiche Kommunikation mitgeben. Frank findet ihr mit vielen seiner weiteren Kommunikationstipps natürlich auf LinkedIn. Wenn ihr Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Themenwünsche zum Podcast habt, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Gefällt euch der Podcast? Dann bin ich euch dankbar, wenn ihr unseren Podcast auf der Streaming-Plattform eurer Wahl bewertet. Ganz vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.